Freies Radio Freistadt for Future. Informationen zu Aktivitäten für den Klimaschutz im Freien Radio Freistadt.
Willkommen zu Freies Radio Freistadt for Future. Sie hören Ausschnitte aus der Veranstaltung Atomkraft, kein Weg aus der Klimakrise, sondern eine Sackgasse. Diese wurde vom Anti-Atom-Komitee veranstaltet. Vortragende waren Helga Kromp-Kolb und Wolfgang Kromp. Die Vorträge und die anschließende Diskussion haben am Mittwoch, dem 6. Dezember, stattgefunden. Moderiert wurde diese Veranstaltung von Manfred Doppler vom Anti-Atom-Komitee.
Danke, dass Sie so viel Kummer seid. Ich möchte gerne vielleicht einen kurzen Ablauf von heute euch mitteilen. Die erste Vortragende wird die Helga Kromp-Kolb sein. Das wird vorwiegend um Klimaentwicklungen gehen, weil sie ist eine Meteorologin und Klimaforscherin und Wissenschaftlerin des Jahres 2005. Ja. Der Wolfgang wird sich eher mit der Atomenergie beschäftigen. Also, er ist Risikoforscher und hat eben im Zusammenhang mit den ganzen Prozedere rund um den Melka-Prozess, wo es um die Inbetriebnahme von Temelin gegangen ist, ja wirklich sehr viel wichtige und wertvolle Arbeit geleistet, so wie unser Ex-Bezirkshauptmann, der Hans-Peter Zierl, der damals sehr, sehr viel Verantwortung auf sich genommen hat, indem er diese Grenzblockaden damals alle nicht untersagt hat. Das möchte ich mir jetzt auch nochmal recht herzlich bei dir bedanken. Ich wünsche mir und speziell euch und unseren beiden Vortragenden schöne Zeit.
Dankeschön, danke für die Einladung und für die freundliche Einleitung. Ich habe mir gedacht, in Freistadt muss ich nicht mit den Grundlagen anfangen. Ich werde deswegen darüber reden und da versuchen, sozusagen die wesentlichen aktuellen Informationen einzubauen, darüber reden, worum geht es in Dubai. Wir haben jetzt eine Conference of the Parties, die COP28, die gerade in Dubai stattfindet. Und das ist mit ein Grund, warum die Medien wieder voll mit Klimawandel sind. Also wenn schon diese Konferenzen sonst keinen Vorteil haben, haben sie den Vorteil, dass das Thema wieder auf die Agenda kommt. Aber im Grunde genommen, was ist diese Klimakonferenz, die jedes Jahr stattfindet? Das ist ein Ausfluss aus der Rahmenkonvention zum Klimaschutz, die 1972 beschlossen hat, und das ist von praktisch allen Staaten der Welt unterzeichnet worden, dass wir gemeinsam versuchen wollen, gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. Solche Rahmenkonventionen sind immer sehr allgemein gefasst, damit möglichst alle unterschreiben können. Und daher, ja, gefährlichen Klimawandel will jeder vermeiden. Also das war keine solche, war auch schwierig genug, aber sozusagen das haben alle unterzeichnet. Und in dieser Rahmenkonvention steht eben drinnen, dass nicht ab sofort, aber dann jedes Jahr eine Konferenz stattfinden soll, die das Ganze präzisiert. Was heißt das jetzt, gefährlichen Klimawandel zu verhindern? Und wie macht man das und wer muss was machen? Und diese Konferenzen, die jedes Jahr stattfinden, die heißen Conference of the Parties, das heißt Konferenz der Parteien, die diese Rahmenkonvention unterschrieben haben. Man vergisst nur auf den letzten Teil des Satzes, der Abkürzung COP. Und davon hat es einige gegeben, die durchaus in Erinnerung sind, die sehr wichtig waren. Die erste, die wirklich konkrete Zahlen mit sich gebracht hat, was reduziert werden oder was erreicht werden muss, war die von Kyoto in Japan. Das Kyoto-Protokoll, das war sozusagen das erste Mal, dass sich die Staaten darauf geeinigt haben, wer wie viel reduzieren muss. Damals ist es darum gegangen, dass die Industriestaaten reduzieren müssen. Die Ambition damals war noch ziemlich gering, trotzdem hat es riesige Probleme gegeben. Amerika ist nicht beigetreten, weil China nicht dabei war. Aber immerhin, es war sozusagen der erste wirklich quantitative Versuch, Emissionen zu reduzieren. Das war für eine bestimmte Laufzeit, die ist längst vorbei. Und die Frage ist, was kommt nachher? Und da haben sie sich auf fast nichts einigen können, bis es dann in Paris wieder mal geklappt hat. Und das ist nicht zuletzt der französischen Diplomatie zuzuteilen, weil die wirklich ein Jahr lang daran gearbeitet haben. Und ihre Idee war, dass man nicht bei der Konferenz sagt, wer muss wie viel reduzieren, sondern dass die Staaten schon im Vorfeld kommen und sagen, wir werden so viel reduzieren. Also jeder Staat konnte selber sagen, welche Reduktionen von Treibhausgasemissionen werde ich machen, bis wann. Und das ist dann gemeinsam beschlossen worden, allerdings kombiniert mit einem Ziel, und das war eigentlich das ganz Wichtige, dass wir deutlich unter 2 Grad Erwärmung bleiben wollen und versuchen wollen, 1,5 nicht zu überschreiten. Und dieses Abkommen ist von praktisch allen Staaten der Welt ratifiziert worden. Auch das österreichische Parlament hat das ratifiziert. Das heißt, das ist völkerrechtlich bindend. Ja, jetzt sind 8 Jahre vergangen und die Frage ist, wo sind wir? Und in diesem Pariser Protokoll oder Pariser Abkommen steht auch drinnen, dass im Jahr 2023 ein Status quo erhoben werden soll. Also wo stehen wir? Das nennt sich Global Stocktake. Und das ist einer der Punkte auf der Agenda in Dubai, dass wir gemeinsam schauen, wo steht die Welt. Das Unangenehme ist, dass dabei herauskommt, steht nicht gut. Die Treibhausgasemissionen sind weiterhin gestiegen, also wir haben die höchsten Emissionen je. Das ist jetzt nicht so verwunderlich, weil es war nicht, aus dem Pariser Abkommen war nicht zu erwarten, dass sofort die Emissionen hinuntergehen, aber dass sie so kontinuierlich weiter steigen, sogar sehr deutlich steigen, das ist ein Zeichen, dass wir nicht am richtigen Weg sind. Wir steuern auf 2,5 bis 2,9 Grad zu, wenn alle die Maßnahmen, die versprochen wurden, auch wirklich umgesetzt werden. Also das, was die Staaten mitgebracht haben nach Paris und gesagt haben, das machen wir, dann wären wir bei Ende des Jahrhunderts bei 2,5 bis 2,9 Grad. Das Abkommen sagt aber deutlich unter 2 und womöglich nicht über 1,5. Das heißt, gegenüber gar nichts tun haben wir schon viel erreicht, weil gar nichts tun hätte uns auf 4 oder 5 Grad gebracht. Also da ist schon eine gewisse Ambition, ist nicht zu leugnen, aber ja, es reicht halt noch nicht, die Ambition reicht noch nicht und das ist der nächste sehr betrübliche Aussage, keiner der Industriestaaten ist auf Kurs zu seinem Netto-Null-Ziel, das alle auch intern zumindest definiert haben. Österreich hat im Regierungsprogramm stehen, dass wir 2040 auf Netto-Null sein wollen. Das heißt, dass wir nicht mehr Treibhausgase emittieren, als die Natur aus der Atmosphäre herausholen kann bei uns. Und das heißt für uns, dass wir unsere Emissionen ungefähr 90-95% reduzieren müssen. Die Natur in Österreich kann nur etwa 5-10% dessen herausholen, was wir jedes Jahr in die Atmosphäre hineinpulvern. Also auf dem Weg dorthin sind wir einfach nicht in dem Maße, wie das notwendig wäre, damit wir das 2040 erreichen. Es ist im Übrigen ein Regierungsprogramm, es ist kein Parlamentsbeschluss. Also es ist nicht so, dass das ein offizielles österreichisches Ziel ist, sondern es ist nur das Ziel der derzeitigen Regierung. Oder vielleicht auch nicht mehr, aber zumindest am Papier steht es. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir 1,5 noch einhalten können, dass das global wirklich noch zu halten ist, die ist errechnet worden, das kann man jetzt diskutieren, wie gut die Annahmen sind, aber ist errechnet worden, dass sie maximal bei 14% liegt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es überschreiten werden, ist sehr groß, wenn wir nicht wirklich radikal etwas verändern. Ja. Das heißt, dieser Stocktake ist nicht besonders erfreulich und er sagt auch, dass wenn wir die fossilen Quellen, die jetzt schon sozusagen verfügbar sind, an denen jetzt schon gefördert wird, wenn wir die aufbrauchen, dann würden wir ungefähr 3,5-mal so viel CO2 in die Atmosphäre einbringen, wie wir dürfen, um die 1,5 nicht zu überschreiten. Das heißt, diese ganze Bestandsaufnahme ist eher ernüchternd. Und daher müssten eigentlich die Ziele für diese Konferenz, für die COP sein, ein wirklich großer Schritt vorwärts. Und da gibt es jetzt verschiedene Vorarbeiten, die gemacht wurden. Und die eine ist, da hat Deutschland sehr stark mitgewirkt, aber das ist durchaus ein internationales Vorhaben. Das ist auch gut gelungen. Es gibt inzwischen schon über 137 Staaten, die sich dem anschließen, dass man sich vorgenommen hat, bis 2030 die Erneuerbaren, sozusagen die Kapazität der Erneuerbaren zu verdreifachen. Das heißt, was wir jetzt haben, zu verdreifachen. Und das ist immerhin schon ein ganz, ganz schöner Schritt. Auch die Effizienz, die Energieeffizienz, die Rate der Effizienzsteigerung soll verdoppelt werden bis 2030. Also das sind schon ambitionierte Ziele, aber zu denen bekennen sich der Großteil der Staaten. Das heißt, noch immer nicht, dass es umgesetzt ist, aber zumindest ist es einmal ein Vorhaben. Und es ist dann vielleicht auch für Österreich schwieriger zu sagen, aber wir verdreifachen nicht, das sollen die anderen machen, nicht? Also ja, also es wird, glaube ich, auch uns nützen. Problematisch ist ein anderer Punkt, nämlich dass eigentlich ein Beschluss gefasst werden müsste, dass man aus den Fossilen aussteigt. Nicht Erneuerbare dazugeben ist schön und gut, aber wenn wir nur dazugeben und nicht aussteigen, dann emittieren wir weiterhin ungefähr doppelt so viel, wie unsere Atmosphäre wieder loswerden kann. Das heißt, dann steigen die Konzentrationen weiter. Und dieses Aussteigen, das ist sozusagen die heiße Kartoffel, die ziemlich sicher auch in Dubai nicht das wird nicht umgesetzt werden. Es haben die arabischen Staaten, aber unterstützt von einigen anderen, haben gesagt, naja, wir brauchen ja gar nicht aus den Fossilen aussteigen, wenn wir aus den Abgasen das CO2 herausholen. Und da gibt's schon Technologien dafür. Zum Teil sind sie, also die erste Generation ist zum Teil schon in Betrieb, aber die ist so langsam. Da haben sie sich ausgerechnet, dass alle Systeme oder das effizienteste System, das in Amerika derzeit getestet wird, das verlangsamt die Erwärmung in einem Jahr um 15 Minuten. Also das ist gar nichts. Und jetzt reden sie von einer zweiten Generation, die wesentlich wirksamer ist und die auch viel stärker global ausgerollt werden kann. Aber die gibt's noch nicht. Aber wenn wir das Pariser Ziel einhalten wollen, müssen wir bis 2030 unsere Emissionen halbieren und bis 2050 auf netto null sein. Bis 2030 halbieren, wenn wir die Technologie noch nicht haben, kann nicht funktionieren. Das heißt, das ist Augenauswischerei, was da sozusagen verkauft wird. Und man sieht es auch daran, Amerika hat ein Gesetz erlassen, in dem steht, dass keine neuen Kohlekraftwerke in Betrieb genommen werden dürfen, die nicht eben genau diese Ent-CO2-Effizierung, also die das CO2 nicht aus den Abgasen herausholen. Und dort läuft die Kohleindustrie und die Elektrizitätsindustrie Sturm, weil sie sagt, die Technologie gibt's nicht, das könnt ihr uns nicht vorschreiben. Nicht? Aber in Dubai wird sie verkauft als ein Teil der Lösung für das Klimaproblem. Das ist sozusagen also Stocktake, den Ausbau der Erneuerbaren, Erhöhung der Energieeffizienzrate, Ausstieg aus Fossilen, wobei da gedacht ist, dass zunächst bei Kohle, wenn man bei Kohle anfängt, dann Öl und dann Gas, aber es ist nicht zu erwarten, dass da wirklich ein Fortschritt erzielt wird. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück, warum nicht. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der wichtig ist in Dubai, und das ist ein Fonds, ein finanzieller Fonds für die Staaten des globalen Süden, die durch den Klimawandel geschädigt werden. Das läuft unter dem Titel Loss and Damage, Verluste und Schäden, und ist letztes Jahr mit ziemlicher Vehemenz aufgezwungen worden der Konferenz, dass sie da etwas tut. Da war federführend Pakistan. Die haben einen Bruchteil der Emissionen weltweit, aber sie haben letztes Jahr also zunächst einmal eine mehrwöchige extreme Hitzewelle gehabt mit entsprechend vielen Toten und dann eine mehrwöchige, wirklich dramatische Überschwemmungssituation mit 33 Millionen Menschen, die betroffen waren von diesem Hochwasser. Und die haben gesagt, das kann es ja nicht sein, dass wir für alle diese Schäden und alle diese Verluste aufkommen, und eigentlich verursacht haben wir es nicht. Und deswegen haben sie irren Druck gemacht, dass da ein ein finanzieller Ausgleich stattfindet. Und man hat sich letztes Jahr zunächst gegen den Widerstand von Europa, von Amerika, vom globalen Norden, hat man sich dann doch durchgerungen, einen Topf zu schaffen. Jetzt gibt es den Topf, aber letztes Jahr war nichts drin und es hat auch keine Regeln gegeben, wer kriegt was daraus. Und da haben wir jetzt wirklich schon Fortschritte erzielt, weil da haben die arabischen Staaten im Grunde genommen angesichts ihrer Öleinnahmen der letzten Jahre eigentlich Kleingeld hineingelegt, aber sie haben 100 Millionen Dollar hineingelegt, gleich zu Beginn, haben gesagt, also wir befüllen diesen Topf mit 100 Millionen Dollar. Deutschland hat nachgezogen, hat gesagt, wir geben auch 100 Millionen hinein. Amerika hat 17 Millionen hineingegeben und jetzt ist er so nach und nach angewachsen und sind jetzt, glaube ich, bei ungefähr 400 Millionen Dollar. Also das ist gemessen an den Schäden, die auftreten, sehr wenig, aber immerhin, es zeigt sozusagen die grundsätzliche Bereitschaft und ist ein gewisser Erfolg, dass jetzt etwas in dem Topf drinnen ist. Und die Regeln, wie man das herauskriegt, wer es herauskriegt, die werden wahrscheinlich auch in Dubai noch so weit funktionieren, dass man sich da auf etwas einigen, sodass diese 400 Millionen Dollar nicht verschimmeln werden in diesem Topf. Also da, glaube ich, wird es Erfolge geben. Also insofern, eine gemischte Bilanz im Kern. Den Ausstieg aus den Fossilen wird vermutlich nichts weitergehen. Es hat noch eine überraschende Wendung, zumindest ich habe es nicht erwartet, gegeben in dieser Konferenz. Und zwar ziemlich am Anfang hat gleich Macron und Biden haben gesagt, okay, wir setzen auf Nuklear und wir wollen die nukleare Kapazität bis 2050 verdreifachen. Jetzt ist die nukleare Kapazität kleiner, deutlich kleiner als die erneuerbare. Ungefähr ein Drittel, ein Viertel von den Erneuerbaren. Die Erneuerbaren sollen bis 2030 verdreifacht werden und die nukleare bis 2050 verdreifacht werden. Also man sieht, die nuklearen fallen auf jeden Fall ab gegenüber den Erneuerbaren. Und 2050 nützt uns halt relativ wenig, weil wir bis 2030 unsere Emissionen halbiert haben müssen. Das heißt, das ist zwar ein Vorstoß, der verständlich ist, weil die französische Nuklearindustrie dringend Aufträge braucht, aber ein wirklicher Beitrag zum Klima ist es aus meiner Sicht nicht, aber dazu kann der Wolfgang noch mehr sagen, vor allem auch, wie Sie sich vorstellen, dass Sie diese enorme Vervielfachung überhaupt zustande bringen in einer Zeit, wo eigentlich die Kernkraftwerke einer nach dem anderen abgeschaltet werden sollten, weil ihre Lebenszeit zu Ende geht.
Ja, ich danke auch für die Einladung und für die freundlichen Worte von Manfred. Nun, um gleich eine der größten oder der schwierigsten Sachen gleich anzupacken, das ist einer von den Punkten. Und da habe ich natürlich nicht sehr viel bewirken können. Ich persönlich habe immer gesagt, der Atommüll, also diese Überbleibsel, das ist eines von den allergrößten Herausforderungen für die Menschheit. Es gibt keine gute Lösung, es gibt nur schlechte Lösungen. Und das Einzige, was uns überbleibt, ist, halt die am wenigsten schlechte aussuchen. Ich kann eine Skizze machen, wie für mich die am wenigsten schlechte Lösung ausschaut. Aber der Mainstream, der sagt, das geht nicht, oder ist es teuer und so, da raufschießen, im Eis von der Antarktis, da lachen heute schon die Hühner, wenn man sagt Eis, ne, das bald nicht mehr geben wird und so weiter, am Meeresgrund, das macht sich auch nicht mehr sehr gut, ja wohin sollen wir es denn tun? Auf der Erdoberfläche, ja, da kommen ja die bösen Terroristen, die das sofort dann nehmen und missbräuchlich verwenden wollen. Wir tun es tiefengeologisch. So, ich habe teilgenommen an so einem Experiment, wie Rot-Grün in Deutschland regiert, haben sie genannt AK-End, das End, also die Endlösung, Endlager. Für mich sind überall, wo End drinnen ist, das sollte man die Finger davon lassen. Endlösungen, auch des Atommülls, sowas geht immer schief. Für mich gibt es vielleicht temporäre Langzeitlager, so ein Begriff lasse ich reden mit mir. Das heißt also, für mich, das da tief verbuddeln, Das Argument war, gerade in Deutschland hat es sehr gezogen, die ja schlechte Erfahrungen gemacht haben mit ihrer Politik. Das ist also Zweiter Weltkrieg und so, Erster, Zweiter Weltkrieg, alles ist ja alles nicht so super ausgegangen, Holocaust und so weiter. Naja, die vertrauen den Bergmassiven. So ein Bergmassiv, sagen die Geologen, das kann schon sein und das unterschreiben wir vielleicht auch sogar, dass so ein Bergmassiv ein paar Millionen, vielleicht 100 Millionen Jahre, seine äußere Form wenig verändert hat. Wenn man aber die Hydrogeologen sucht, wenn man die mit denen reden will, wie schaut es mit den Wasserwegigkeiten, mit den Zerklüftungen aus und so, ne? Da sagen die gleich, da wissen wir nicht viel. Und bis man weiß, es gibt vielleicht so Stellen, die Hunderttausende, also eine Million Jahre. AK1 hat sich zum Ziel gesetzt, wir finden was, wo der Atommüll für eine Million Jahre sicher gelagert werden kann. Eine Voraussage an die Zukunft. Ja, wie will man das experimentell, wie will man das beweisen? Das kann man nur postulieren, religiös, so mehr oder weniger. Ne? Und da, ja, ich komme gleich zu den anderen Sachen. Also der Atommüll ist für mich eines der schwierigsten Sachen und ich lehne das ab. Ich habe dann dort in Deutschland, bin ich unangenehm aufgefallen, weil ich hab dann gesehen, schönes Blau, das sehen Sie heute auch wieder, schönes blaues, das war blau, Granit, kleines Viereckerl, da ist das Atommülllager. Na bitte, das ist ja da im Granit, wieso wird denn da was rauskommen? Ne? Da sagen sie nicht, dass man, um das da runterzubringen, 300 Meter Tiefe oder sowas, 1000 Meter wäre das absolute, macht eh keiner. Weil je weiter man runterkommt, desto wärmer wird es da unten. Es wird unwirtlich. Da muss man dann arbeiten da unten. Und man muss ja runterfahren. Da werden so Wendelstraßen gebaut. Gewaltige. Dass man mit den Kastoren, mit den Behältern, die in Dukovany zum Beispiel herumstehen, und demnächst vielleicht in Temelin gibt es schon welche, glaube ich, die werden da unten dann hingestellt. Ne? Man hat mit so Lagern hat man schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sage nur Asse. Das werden vielleicht manche wissen, ne? Dass man dann draufgekommen ist, ui, das ist Salz war. Jeder hat das, was er gehabt hat gesagt, das ist das Beste. Die Deutschen haben so viel Salzstecke gehabt. Naja, das Salz ist hygroskopisch. Da ist Wasser dann plötzlich dort gewesen. Ne? Und jetzt versuchen sie das wieder rauszuholen. Jetzt überlegen sie, ob sie es nicht eh gleich drin lassen. Vielleicht geht das eh politisch eine. Das sollen dann die Nächsten, sollen sie dann damit plagen, was dann da kommt in Zukunft. Ne? Jetzt, wenn da Wasser runterkommt, dann ist genau das beim Brennstoff, was er braucht, damit er wieder kritisch werden kann, damit er wieder Neutronen emittieren kann. Dann haben wir da unten ein wunderschönes, riesiges Kraftwerk mit sehr, sehr vielen Brennelementen. Weil man macht ja sowas nur, wenn man da sehr viele einlagern kann. Außerdem ist es mir bis jetzt nicht gelungen herauszufinden, wie insgesamt dieser Salat, der da entsteht, ich weiß nicht, ob Sie da genügend wissen, Kernspaltung, so, ein Uranatom, schwere Kerne kann man spalten, das zerfällt in mehr, 2 bis 3 Bruchstücke und die sind in der Summe der Masse ungefähr so schwer, wie das Uran war. Wenn sie genau in die Hälfte zerfallen, werden die halb so schwer. Aber ein bisschen was fehlt. Das ist das berühmte Massendefekt. Es wird nämlich sehr wenig von der Materie, kann in unheimlich viel Energie umgewandelt werden, wenn das Verfahren gelingt. Da ist der Proportionalitätsfaktor ist das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. 300.000 Kilometer pro Sekunde zum Quadrat. Das heißt, da wird aus einer Mucken wird mehr als Elefant, wenn man den mit 300.000 multiplizieren darf. Ne? Und so hat man da unten dann auf einmal sehr viel Energie und die findet einen Weg nach oben. So tief kennen sie das gar nicht, sehr, sehr tief kennen sie eh nicht. Jetzt, ich war noch in Grimsel und habe in so einem tiefen Geologenlabor, haben sie mir erzählt, wie sicher das ist. Wir haben Grimsel, das ist dort, wo man auf die Eiger kommt. Ne? Ich habe dann mit dort, also das eigene Geschichte. So, und ich glaube 3 oder 4 Jahre später war das out. Granit ist out. Aber das, was ich da gehört habe, wie ich gesagt habe, wie ist denn das mit den Zerklüftungen? Haben die gesagt, sie mögen ja guter Werkstoffspezialist sein, aber bitte die Geologie, die verlassen uns Geologen. Und ich habe gesagt, ich habe eh mit denen gerechnet. Ich habe meinen Institutsgeologen schon mitgebracht. Ich habe gesagt, Herr Roman Lahodinsky, wie ist denn das? Hat er gesagt, naja, im Granit sind die Wasserwegigkeiten ungefähr in 10 Meter Abständen. Da ist das kleine Eckerl, das hat mehr als 10 Meter. Und die Vorstraßen überhaupt. Das heißt, da schneidet man x-mal Wasserwege. Naja, sie haben ja dann die Konsequenzen auch gezogen und jetzt haben sie den Opalinuston. Toniges Material. Das ist ein sehr gutes Dämmmittel. Der Ton sauft sie an, aber er gibt es nicht weiter. Das ist für menschliche Zeiträume, also Menschenalter, ist das ein gutes Verteufungsmittel. Man kann also sicher runterbohren und die bohren ja durch zwei Wasserhorizonte durch, dort wo sie es jetzt hin tun wollen. Ganz unbeirrt, da sind sie ganz überzeugt davon. Aber irgendwann machen sie das ja zu. Und dann das Wasser, das findet runter. Denn man kann, ein Wirtsgestein ist nie dasselbe wie das, was man einfüllt. Und wenn Sie einen Beton nehmen, was immer, da gibt es immer so eine Grenzschicht, die halt immer eine Schwachstelle bleibt. Das wissen wir von der Schweißnaht. Ne? Schweißnaht hat immer irgendwo so eine Grenze, wo sie nicht ganz so super ist. Wird zwar so oft das Gegenteil behauptet, aber in Wirklichkeit ist es nicht erlaubt, Schweißnähte bei hochbeanspruchten Bauteilen in der Beanspruchungszone zu machen. Das haben sie ja beim Siederwasserreaktor, dann ist ihnen das ja passiert. Das war ja mein Zugang. Na gut, jetzt haben wir mal den einen Punkt. So, jetzt sage ich nur den Punkt, der mir eigentlich am meisten am Keks geht sozusagen. Das ist der Ukraine-Krieg. Für mich ist irgendwie klar, dass ein Atomkraftwerk in die Ukraine hat 15 Meiler, 15 solche. Aber auch wenn die schon seit einem Jahr oder zwei Jahren von mir aus abgeschaltet sind, die Brennelemente sind immer noch dort. So wie die Brennelemente, die man da tiefengeologisch lagert. Jetzt wissen Sie schon, was ich hinaus will. Ne? Wenn da Wasser dazukommt, dann ist das kritisch sofort. Jetzt muss man aber, weil das Stichwort heißt Nachzerfallswärme. Das heißt, wenn man Atome zerschießt, dann sind die inkomplett und die wollen was Stabileres werden. Die zerfallen dann über mehrere Schritte, manches Mal gleich direkt, aber oft über drei, vier oder noch mehr Schritte, zerfallen in andere Elemente. Und die sind alle immer wieder, noch immer instabil. Das heißt, die geben auch Kraft ihrer Instabilität, die haben zu viel, was sie sich Neutronen und zu viel Protonen und zu viel Elektronen und das geben sie ab. Und die streuen dann Alpha, Beta, Gamma und sogar Neutronen. Eine Strahlung, die eine der unangenehmsten ist, weil die Neutronen sind neutral und die können durchs Gewebe einfach durch, die penetrieren das. Das heißt also, Neutronen kann man am besten mit Wasser abschirmen. Deswegen haben die Kernkraftwerke, wenn Sie einmal einen Besuch machen in einem laufenden Kernkraftwerk und da ist gerade Revision und Sie lassen sie da rein. Bei Siedewasserreaktoren ist das der Fall. Da darf man unter Umständen, das machen die ungern, weil da müssen sie Schutzkleidung tragen und so weiter und so weiter. Also meistens kommen sie nicht übers PR-Zentrum hinaus. Was auch sehr lehrreich ist, weil im Kraftwerk sieht man meistens nicht viel, weil das Isolation drüber und was ich weiß alles, Schutzdinger. Also das heißt, diese Nachzerfallswärme ist das sehr unangenehm, was sehr Unangenehmes. Und die muss weggekühlt werden. Die Nachzerfallswärme ist unmittelbar, nachdem man die Regelstäbe einfallen lässt, ist die ungefähr 12% von der Nennleistung. Und die Leistung, die man aufbringen muss, dass überhaupt diese Spaltung funktioniert. Und das ist das Dreifache von dem, also Temelin zum Beispiel mit 1000 Megawatt, da muss man 3000 Megawatt muss man aufbringen, also 3 Gigawatt muss man aufbringen, damit dieses Megawatt überhaupt erzeugt werden kann. Und wenn die Regelstäbe einfahren und die Kernspaltung abrupt gestoppt wird, dann sind diese Inkompletten, die streuen weiter. Und die geben noch immer so ungefähr, naja, 7%, 8% geben sie noch ab von diesen 3000 Megawatt. Und das sind vielleicht 300 Megawatt. Damit, mit 1 Megawatt können sie ein größeres Dorf ein Jahr lang versorgen. Ne? 300 Megawatt ist nicht wenig. Und das ist auf den Reaktor. Das sind die Brennelemente, das hat vielleicht 5 Meter im Durchmesser oder 6 Meter, ist so hoch wie ein Turm, ist ein schöner Bauwerk. Ne? Ist das aber trotzdem sehr viel. Das ist dort konzentriert. Der schmützt. Also sofort nach dem Abschalten würde er in einer halben Stunde oder Stunde, ist das eine Kernschmelze. Und wenn das jetzt schon einen Tag nur, wenn sie einen Tag noch kühlen können, dann ist das vielleicht nur mehr 1% oder was. Aber 1% ist immer noch viel. Und diese Kurve flacht dann ab. Das bleibt dann auf sehr hohem Niveau, bleibt es viele Jahre noch so potent, dass wenn das nicht weggekühlt wird, dann passiert halt nicht in einer halben Stunde, sondern halt in einer Woche die Kernschmelze. Und da müssen sie aber dann irgendwie Wasser dorthin bringen. Und da reicht es nicht, dass die Feuerwehr hinspritzt oder so. Das heißt also, wenn Sie jetzt eine Kriegssituation sich vorstellen, wir haben da Kernkraftwerke, die haben vielleicht, ja, die müssen also dauernd gekühlt werden. Die sind ja noch im Brennelementbecken oder sie sind da gibt es also ein Lager, da dürfen sie ein Jahr lang oder maximal 10 Jahre dürfen die dort bleiben. Da ist auch der Schutz des Containments drüber. Wenn das nicht der Ostreaktor ist, die haben da kein Containment. Die Russen haben gesagt, uns ist das wurscht. Wir machen die Rohrleitungen so gut. Die Rohrleitungen dürfen platzen. Naja, also das heißt, für mich ist klar, um die Kernkraftwerke, um Kernkraft überhaupt weltweit zu betreiben, muss Weltfriede herrschen. Da kann nicht irgendwo herumgeschossen werden und bombardiert, dass dann irgendwo eine Lieferkette stecken bleibt. Sie werden alle sich erinnern, dass irgendwo der Suezkanal einmal blockiert wird durch einen bolschewistischen Kapitän oder was. Und auf einmal haben ganze Fließbänder da in Europa haben nicht mehr arbeiten können, weil bestimmte Ersatzteile, die just in time kommen müssen, wir haben ja gar nicht mehr das Geld, dass wir die Sachen einlagern. Das heißt also, für mich ist Krieg ein No-Go. So, also die Kernenergie ist sozusagen gefährlich und die braucht Frieden.
Ja, ich glaube, es sind einige Fragen offen geblieben, davon bin ich überzeugt. Und die werden wir versuchen, jetzt abzuarbeiten. Ich habe mir jetzt einmal eins gleich einmal aufgeschrieben. Du hast gesagt, es wird aus deiner Sicht nie ein Endlager geben, weil was End heißt, das geht auf alle Fälle in die Hosen. Was stellst du vor jetzt? Wie lange kann denn so ein Langzeitlager bestehen?
Man muss das Lager irgendjemandem verkaufen. Ne? Da geht man dann zu einer Gemeinde und sagt, wir hätten euch vorgesehen für ein Endlager. Ne? Na, die werden natürlich sagen, ja, was man, da gibt's ja natürlich dann schon Techniken, dass man denen da irgendwas kompensatorisch mitgibt. Ne? Man sagt ihnen, ihr kriegt...
Lager
willst. Ja, ich sage nur, man muss das irgendwem verkaufen können. Und ich glaube, dass man, wenn man sagt, das ist nicht für die Ewigkeit, sondern das ist limitiert, sagen wir für 100 Jahre oder so irgendwie, vor allem 50, irgendeine Zahl, sowas, für 100 Jahre, dann könnt ihr sagen, jetzt wollen wir es nicht mehr haben. Da müssen halt schon weitere Lagerstätte vorbereitet werden, wo es dann halt hinkommt. Das muss man alles verkaufen. Und die kriegen halt in der Zeit, erstens einmal ist ein Lager, wenn man es gut macht, ist nicht so, dass dort sofort was passiert. Man kann schon die Sachen so aufstellen und so lagern, dass man das Risiko sehr klein hält. Aber ich persönlich hätte am liebsten, wenn man das sozusagen in erhöht, in, wir haben ja Berge und so weiter, also in etwa in einem alten Bergwerk oder sowas ähnliches, dass man einen Stollen grabt, am besten ein bisschen bergab, dass wenn dort ein Wasser aus irgendeinem Grund, durch eine Wasserwegigkeit da reinkommt, dass er wieder rausrinnen kann. Und ich würde das Ganze nicht in irgendwelche Metallbehälter eingeben, die dann nach, was weiß ich, 10.000 Jahre nur mehr Rosthaufen sind. Die Schweden, die haben ja jetzt ja das Problem, die wollten Kupfer nehmen, weil Kupfer, das ist ja das Material. Ne? Jetzt haben irgendwelche Metallurgen festgestellt, naja, wenn das in der Luft abschließt, das kann es auch, gibt es auch eine Art von Korrosion. Weil das, was da reinkommt, das ist ja nicht, das sind ja nicht Glasperlen. Das sind ja ständig wechselnde Elemente. Ne? Da entstehen Säurenlagen, alles. Also das kann brisant sein. Da hört man nichts, was das ist. Manche werden das schon wissen, aber das erfahren sie nicht. Das wird fast, könnte ich sagen, glaube ich, bewusst von der Öffentlichkeit ferngehalten und auch von der Wissenschaft. So, jetzt könnt ihr immer vorstellen, man nimmt Anleihe bei den alten Pharaonen, deren Sarkophage ja sehr lange Zeit überdauert haben. Und da sind sicher, in manchen Pyramiden ist auch wahrscheinlich Wasser reingegangen und so weiter. Die haben halt geschickte Deckeln gehabt, dass das Wasser abrinnen kann. Also sowas könnte man vorstellen. Man schaut einmal, was haben die für Gesteine genommen. Jetzt ist es nicht so, dass ich es als ein Werkstoffphysiker, der nicht spezialisiert ist auf Gesteine, unbedingt sowas bauen muss. Ich kann nur mir Skizze vorstellen und da verwende ich halt meine Kenntnisse als Werkstoffspezialist. Und ich weiß, dass Gesteine, da gibt es welche, die sind sehr langlebig und sehr, sehr sozusagen beständig. Und da könnte man welche aussuchen, die sehr lang halten und die dann sozusagen einen 30-jährigen Krieg durchaus, ohne dass man nachschauen geht, überleben. Ich würde gern haben, dass man das einmal in seinen Stollen reintut, das nicht mit einem Tierl und sagt, da könnt ihr jetzt nachschauen kommen. Es darf nicht jeder Depp dort rein, der dann sich irgendwas einfallen lässt. Das muss schon irgendwie einmal so verschlossen sein, dass man einen Aufwand treiben muss, dass man es wieder aufmachen kann. Es darf aber nicht so verschlossen werden, dass man dann, ich weiß nicht, was für Maschinen braucht, die man vielleicht in 10.000 Jahren nicht mehr hat. Denn in 10.000 Jahren haben wir nicht mehr diese Maschinen. Wir verschwenden jetzt das alles. Diese Werkstoffe werden ja alle, was weiß ich, die für Hartmetalle und so weiter. Das wird ja alles jetzt, zum Beispiel Coltan ist so ein Stichwort, ne? Das ist also ein Gemenge aus verschiedenen Sachen. Also wir verbrauchen die Sachen, von denen wir dann glauben, dass die dann das vielleicht wieder ausputteln können. Das wird so, wie es heute in der Mittendorfer Senke oder in Deutschland nicht ausgeraubt wird, wird das wahrscheinlich nicht ausgeraubt. Und deswegen bin ich dagegen, dass man das unten macht, wo das Wasser runter kann. Wasser geht immer nach unten. Ich möchte haben, dass es so hoch positioniert wird, dass auch eine mittlere Eiszeit oder sowas, wo dann sehr viel Gletscher abschmelzen und das Wasser wieder steigen wird, dass das nur drüber bleibt. Das wäre mein Wunsch.
Ich weiß, du hast natürlich ein bewegtes Leben hinter dir und ist nicht viel zu mehr erzählen. Aber vielleicht noch kurz eine Frage an die, bevor wir es ins Publikum wenden. Aber jetzt etwas anderes, wenn du jetzt du hast es angeschnitten, Atomenergie kein Weg aus der Klimakrise ist und es ist jetzt da auch ein bisschen gekommen, es gibt ja, ich spüre es ein bisschen den Advocatus Diaboli, dass er so sagt, ja, was haben wir jetzt in den vergangenen Jahrhunderten eigentlich eine kleine Eiszeit gehabt und wir sind, die Erde ist eigentlich auf dem Weg zur Normalität zurück. Was antwortest du so?
Naja, die Frage ist, was ist Normalität und über welche Zeiträume redet man? Wenn wir erdgeschichtlich das anschauen, dann ist es immer noch sehr kalt bei uns. Also vor 300, 500 Millionen Jahren war es wesentlich wärmer. Naja, aber da hat es keine Menschen gegeben und schon gar keine 7 Milliarden. Wenn wir anschauen, die letzten 2 Millionen Jahre, 3 Millionen Jahre, die es vielleicht schon Menschen gibt, im modernen Sinne von Menschen in gewisser Weise, da war es nie wärmer. Also da waren die Temperaturen nicht höher, als sie jetzt sind. Und wenn wir uns die letzten 600.000 Jahre anschauen, das ist die Zeit, wo wir die Wechsel zwischen Weißzeiten und Warmzeiten haben. Wir sind jetzt in einer Warmzeit und wir kommen jetzt deutlich heraus aus der Periode der letzten 10.000 Jahre, die einigermaßen konstant war, wo die Temperatur einigermaßen konstant war und was wahrscheinlich die Ursache dafür ist, dass die Zivilisation sich überhaupt so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat. Und wenn wir jetzt da deutlich drüber gehen, dann ist eben diese Gefahr, dass wir nicht nur keine neue Eiszeit mehr haben, sondern dass es wirklich in Richtung auf eine ständige Erwärmung geht, weil wir das Klima nicht mehr stabilisieren können. Und wenn man sich das vorstellt, dann verstehe ich natürlich schon, dass die Leute sagen, naja, dann nehmen wir doch Kernenergie, die im Vergleich wenig Treibhausgase verursacht. Aber ein ganz wesentliches Argument ist, ich habe es gesagt, wir müssen bis 2030 halbieren unsere Emissionen und bis 2040 in Österreich global 2050 auf netto null sein. In der Zeit können wir von der Kernenergie nichts erwarten. Das heißt, selbst glühende Befürworter der Kernenergie können im Grunde genommen nicht zusichern, dass wir in der Zeit einen relevanten Beitrag kriegen. Diese Verdreifachung, die jetzt von 22 Staaten unterschrieben wurde, davon ist ungefähr ein Drittel, wird gebraucht, nur um den Abgang der Kernkraftwerke zu kompensieren, die eben jetzt wegen Ende der Lebensdauer abgeschaltet werden müssen oder bei denen man die Lebensdauer verlängern muss von irgendwelchen 30, 40, 50, 60 Jahren auf 80 Jahre. Also ungefähr ein Drittel, stellen Sie sich vor, wird auf diese Weise zur Verfügung gestellt, also damit das einmal stabil ist. Und die zwei, die noch dazukommen, die zweifachen, davon soll eine Einheit sollen große Reaktoren sein und eine Einheit sollen diese kleinen modularen Reaktoren sein, die SMRs. Und beides sollte natürlich eine Technologie sein, die weiter ist als das, was wir derzeit haben, damit sie eben, was Sie sich ja irgendwie wünschen, sicher, billig und abfallfrei ist. Und das werden Sie nicht erfüllen können. Und wenn man sich dann noch überlegt, wo wird diese Energie gebraucht, wo werden diese Kernkraftwerke stehen, kommen halt drauf, dass sehr viele Kernkraftwerke in der dritten Welt stehen werden und natürlich zum Teil in Staaten, die politisch nicht sehr stabil sind. Und da nützt es auch nicht, dass man diese kleinen modularen Reaktoren anpeilt, die irgendwo zwischen 160 und vielleicht 400 Megawatt haben, weil man stellt sich vor, dass man die sozusagen übereinander oder nebeneinander schachtelt, sodass man im Modular aber trotzdem dann ein riesiges Kernkraftwerk aufbaut. Und damit ist eigentlich das Gefahrenpotenzial nicht kleiner geworden, sondern gleich groß. Und kommt eben noch dazu, dass diese modularen Reaktoren ja noch in der Entwicklungsphase sind. Es gibt sehr viele verschiedene Ansätze. Aber, und das ist durchaus nicht zufällig, glaube ich, in den USA haben gerade zwei von den großen Firmen, die führend waren in der Entwicklung dieser modularen Reaktoren, haben gerade WO gegeben, haben gesagt, sie hören auf mit der Entwicklung. Das führt zu nichts. Das wird zu teuer, sozusagen in Relation zu teuer und dauert zu lang. Das heißt, das ist ein gewaltiger Rückschlag für die Proponenten dieser Technologie. Werden wir sehen, wie es weitergeht.
Eine Ergänzung, dass die Kernenergie keine Emissionen hat. Wenn man das gesamthaft betrachtet, muss man das minieren. Und was man vor allem bedenken muss, ist, das muss ja dann irgendwann am Ende gelagert werden. Und das habe ich ja, glaube ich, schon länger mehr breite gesagt, da können sie unendlich einsetzen für die Kosten. Das kann niemand abschätzen. Man weiß es nicht. Das kann, also Kernenergie, nein, danke, kann ich nur sagen. So, Sie hätten eine Frage.
Für mich ist das Thema Grundlast von der Atomkraft immer so ein Punkt. Es wird immer gesagt, Atomkraft ist eine gute Möglichkeit, alternative Energie zu bringen, weil ja die böse, normale, erneuerbare Energie so volatil ist. Ich habe eher ein Problem damit, dass ich ein Grundlastkraftwerk habe, das 8700 Stunden dann gerade halt die 20 Cent oder 10 Cent wirklich schafft. Wenn dieses Atomkraftwerk nur im Winter eingesetzt werden würde, dann habe ich ja deutlich höhere Kosten, weil ich das Atomkraftwerk nur zur Hälfte nutzen kann. Jede erneuerbare Energie schafft es mit 1000 oder 2000 Stunden, diesen billigen Preis zu machen. Und was entgegnet ihr, wenn jetzt genau solche Argumente kommen, Atomkraft hilft, weil Grundlast?
Also wir haben gerade vor kurzem eine Arbeit gemeinsam mit den Scientists for Future in Deutschland gemacht. Sie ist, glaube ich, noch nicht auf der Homepage, aber in den nächsten Tagen kommt sie wahrscheinlich hin, wo sie sich wirklich anschauen, wie schaut das aus, sozusagen welche Last kann wodurch abgedeckt werden. Und da zeigt sich sehr deutlich, dass man diese Grundlast nicht mehr braucht. Dass die Kombination aus erneuerbaren Energien, eben weil es immer mehr gibt und weil sie ja nicht alle zur gleichen Zeit verfügbar sind. Sonne und Wind ergänzen sich zum Beispiel sehr gut. Und dann gibt es eben auch noch trotz allem die Wasserkraft und es gibt auch noch in Grenzen die Biomasse. Also es ergänzt sich sehr gut und man kann zeigen, dass man das einfach nicht mehr braucht und dass auch die Kosten zu hoch sind. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt sozusagen als Gegengewicht zu den volatilen Erneuerbaren müssen wir jetzt irgendetwas Solides haben. Das stimmt einfach nicht mehr.
Es gibt natürlich auch nur einen technischen Grund, nämlich wenn ich jetzt ein Grundlastkraftwerk habe, so wie ein Atomkraftwerk, das mir sehr viel Energie liefert, die muss ich ja wohin bringen. Und den Strom zu transportieren, das ist mit Verlusten und so weiter verbunden. Jetzt wachsen dann in der Umgebung von Atomkraftwerken wachsen die Elektroheizungen, die Nachtspeicher und was ich was für Öfen, weil die versuchen natürlich ihren Strom loszuwerden und politisch wird dann natürlich geschaut, so wie so sind wir heute einmal im neoliberalen System, zu verhindern, dass da die Erneuerbaren hochkommen. Also in all diesen Ländern, das habe ich ja sehr deutlich bemerkt, die sogenannten osteuropäischen Länder, die ja eigentlich Mitteleuropa sind, die haben speziell in Bulgarien, da hat sogar von der was weiß ich, WHO und so weiter hat es Versuche gegeben, ihre Ölkraftwerke damals zu renovieren, damit sie nicht so viel Atom brauchen. Und die haben die Leute schlecht behandelt, die haben die beleidigt und so weiter, sodass die ja nicht dorthin kommen mit dem. Man wollte das nicht. Und das kennen Sie in all diesen Ländern, auch in Tschechien. In Tschechien war man nicht so sonderlich begeistert von Alternativen. Das hat sich jetzt sehr viel verbessert, obwohl die Tschechen schon immer sehr viel Wasserkraft gehabt haben und so weiter. Aber das Temelin, das weiß ich nur genau, das Temelin ist eigentlich gebaut worden, um den Strom dann an die armen Deutschen zu liefern. Zu einem Preis, den die Tschechen selber noch subventionieren mussten von ihren Steuermitteln. Das war die Situation. Nur damit eine Lobby, die da in Tschechien ansässig ist, damit die selber überleben kann. Dann machen sie etwas, auch wenn es ein Blödsinn ist und wenn es viel Geld kostet. Also die schwierige Transportierbarkeit von elektrischem Strom und die Verluste sind also ein wichtiges Argument. Das spricht gegen diese Grundlast, dass man dauernd über eine Grundlast hat und damit ja, die Leute sollen halt dann die Wäsche aufhängen, wenn die Sonne scheint, kann man auch sagen. Ne? Da kostet es gar nichts. So.
Ja, Alfred Klepertsch, ich möchte jetzt für mich die Atomkraft eher wegtun, weil wir alle dagegen sind und die Problematik da ist. Leicht tun wir sie, das sage ich schon dazu, gegen Atomkraft zu sein, weil da kehren wir vor der Haustür des anderen. Und letztendlich möchte ich zur Haustür von uns selber auch kommen und an dich, Helga, die Frage stellen. Ich beschäftige mich viel mit Zahlen und Fakten, auch mit der österreichischen Situation. Ich weiß, dass wir von Fossilen weggehen müssen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, die füllen wir komplett an mit erneuerbarer Energie, Windkraft und so weiter. Da habe ich ein großes Fragezeichen, es wird aber eine Mischung sein. Was ist deine Einschätzung realistisch? Wie viel müssen wir durch Lebensstiländerung eh mit diesen Argumenten zusammenbringen, damit wir in eine ausgeglichene Bilanz kommen? Ich weiß, dass man das nie genau sagen kann, aber irgendwo eine grobe Abschätzung, wo das liegen könnte.
Also die Abschätzungen, die ich kenne, sind so, dass man auf jeden Fall einmal ein Drittel der Emissionen und auch der Energie einsparen könnte, ohne dass wir überhaupt irgendeinen Lebensqualitätsverlust haben, weil wir sie einfach vergeuden. Also ungefähr ein Drittel ist nur vergeudet. Das heißt, dann sind wir schon einmal um ein Drittel herunter. Und dann müsste man halt einerseits natürlich umsteigen auf Erneuerbare, aber andererseits eben auch mit Suffizienz arbeiten. Das heißt, wirklich überlegen, wofür brauchen wir es, wofür braucht man wirklich Energie. Und da fehlt mir in der Diskussion das positive Bild, weil es klingt immer so nach Einsparen und weniger haben, weniger dürfen. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass man unheimlich viel gewinnt. Aber ich glaube, auch dir brauche ich das ja nicht gerade erklären, nicht? Also wenn man eben mehr zu Fuß geht, Rad fährt, öffentlichen Verkehr verwendet, dann lebt man nicht nur selber gesünder, wie wenn man ständig von einem Sitz in den nächsten Sitz ins Auto fällt. Also man lebt selber gesünder, man macht es auch für die anderen leichter, weil die Luftqualität verbessert wird. Und das ist, selbst wenn wir alle Elektroautos fahren würden, es gibt immer noch den Reifenabrieb, es gibt immer noch den Lärm. Das heißt, also kein Verkehr ist immer noch gesünder als Elektroverkehr. Und also sozusagen zugleich, das ist vor allem in den Städten, wird Platz frei, um wieder Kontakte zu haben, um wieder, und man gewinnt Zeit. Man gewinnt erstaunlich viel Zeit, weil man zum Beispiel Kinder nicht in die Schule führen muss oder zur, weiß ich, Blasmusik oder sonst wohin, sondern die können allein fahren, weil ja der Verkehr nicht mehr so gefährlich ist. Also es gibt einfach so viele Co-Benefits, heißen die, also Zusatznutzen, die für viele im Vordergrund stehen können. Es ist ja durchaus auch legitim zu sagen, naja, Klimawandel, weiß ich nicht, ob das ist, aber es ist gesünder, wenn ich zu Fuß gehe, nicht? Und dasselbe ist beim Fleischessen, nicht? Also man kann auf Fleisch verzichten, weil einem die Tiere leid tun. Man kann auf Fleisch verzichten, weil man sich die Hormone nicht einverleiben möchte, die man mit dem Fleisch isst. Man kann auf Fleisch verzichten, weil wir die Fläche für andere Zwecke brauchen als für Futtermittelproduktion. Und man kann kein Fleisch essen, weil man Klimaschutz betreiben möchte. Aus all diesen Gründen macht es Sinn, weniger Fleisch zu essen. Das heißt, es gibt so viele Gründe, etwas zu verändern. Und ich glaube, es geht viel stärker um Veränderung als um Verzicht. Und viele von den Sachen, die uns vielleicht auch am Anfang noch als Verzicht erscheinen, zeigen sich nachher, dass sie einfach viel, viel, viel mehr Lebensqualität mit sich bringen. Und ich glaube, dieses Verständnis, dass Klimaschutz jetzt nicht eine Verzichtsagenda ist und da habe ich noch eine Belastung und das darf ich nicht und jenes darf ich nicht und Ökodiktatur oder was dann immer da so daherkommt. Nein, es ist eigentlich der Weg zu einem besseren Leben. Und das finde ich auch das wahnsinnig Spannende und das Erfreuliche, wenn man daran arbeitet, dass man wirklich an etwas arbeitet, was auch für die nächsten Generationen dann eine Verbesserung bringt. Also wir verhindern nicht nur das Schlimme, sondern wir können wirklich zu Verbesserungen kommen, wenn wir die entsprechenden Veränderungen durchführen, die wir durchführen müssen, damit wir das Klimaziel erreichen.
Na, jetzt sind wir bei der Politik angelangt. Und ich sehe das nicht so positiv, dass das im kleinen Ort immer so gut funktioniert. Beispiel Windhag, da sind die tollsten Leute, die tolle Sachen machen. Wenn es aber darum geht, vielleicht auch grüne Politik zu machen, ist es sofort wieder vorbei mit so einer Art von Politik. Und wir haben jetzt auf Bundesebene den großen Teil der Koalition, die bremst alles, was bremst und verhindert, in schlimmster Weise alles, was in die Richtung führen würde, in die wir gehen, und den kleineren Teil, der einfach in die Ecke gedrängt wird und die nicht einmal das machen können, was im Regierungsprogramm ausverhandelt wurde vorher. Und es ist alles wunderbar, wenn wir uns persönlich bemühen und wissen, dass der ganze Konsum uns nicht glücklich macht und wir es anders machen wollen, nur das ändert nicht den großen Maßstab. Und wenn wir bis 2030 halbieren wollen, dann muss sich im großen Maßstab was verändern. Und unsere mini-kleinen Beiträge können eine Ermutigung sein, ein Beispiel sein, aber diese kleinen Beiträge ändern die Sache nicht.
Also ich glaube, dass die, also ich verstehe das völlig und es gibt auch Tage, Zeiten, wo ich völlig entmutigt bin, aber ich glaube, dass wir das ein bisschen anders anschauen müssen. Ich glaube, letzten Endes, wenn man sich überlegt oder versucht zu verstehen, warum jetzt gerade in den letzten Monaten so überhaupt es wahnsinnig schwer ist, irgendwas in der Klimapolitik weiterzubringen. Es war ja am Anfang der Legislaturperiode noch leichter und es wird jetzt zunehmend schwerer. Ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben, der nationale Energie- und Klimaplan, der nach Brüssel geschickt wurde von der Klimaministerin, wurde von der Europaministerin wieder zurückgeholt. Ja, und dann fragt man sich schon, wieso, obwohl es ein wochenlanges öffentliche Stellungnahmemöglichkeit gegeben hat. Also da hätte wohl auch ein Ministerium, wenn es nicht ohnehin schon vorher gefragt gewesen wäre, noch Gelegenheit gehabt, was zu sagen. Das heißt, das sind politische Spielereien, die, also Spielchen, die auf etwas Bestimmtes abzielen. Und das kann ja nur sein, auch die Kehrtwende, die der Kanzler gemacht hat, das kann man sich ja nur erklären dadurch, dass er glaubt, dass er dadurch mehr Stimmen kriegt. Ich glaube nicht, dass das irgendetwas mit einer Position zum Klima zu tun hat, sondern das hat etwas mit zu tun mit den Wahlen, die im nächsten Jahr stattfinden. Und wenn das so ist, dann heißt das, dass es sehr wohl darauf ankommt, welche Signale wir schicken. Dann heißt das, dass es sehr wohl darauf ankommt, was der Einzelne tut, wie viele bei Demos sind, wie viele schreiben an Minister, wie viele schreiben an Zeitungen gehen, was wir tun. Also es geht nicht so sehr darum, dass unser eigener Fußabdruck so klein wird, sondern dass wir nur dadurch, dass wir eben bewusst leben, klimafreundlich leben, wir auch an die Wirtschaft, aber auch an die Politik das Signal schicken, wir wollen das, wir wollen eine Veränderung in diese Richtung. Und das müssen genug von uns sein, damit das dann auch wirklich wirkt. Das heißt, wir müssen nicht nur den eigenen Fußabdruck verändern, sondern wir müssen auch das machen, was man heute als Handabdruck nennt, dass man eben wirklich auch versucht, andere mitzunehmen, zu begeistern, ihnen Möglichkeiten bietet durch was immer, Tauschbörsen oder lokale Währungen oder was immer, Foodsharing, Carsharing, also irgendwie versucht, nicht nur das eigene zu gestalten, sondern anderen zu helfen, auch klimafreundlich zu leben und der zweite Teil des Handabdrucks ist eben auch tatsächlich sichtbar werden für die Politik und sichtbar werden auch für die Medien. Die Medien spielen eine wichtige Rolle und sind eigentlich in gewisser Weise, nicht zuletzt durch enorme Sparbudgets, sind sie in gewisser Weise gleichgeschaltet. Das heißt, sie haben eigentlich kaum mehr Redakteure, die Journalisten, die recherchieren können. Sie schreiben alle von denselben Quellen ab und dann steht überall dasselbe. Und da gibt es eben ein Problem. Und ich glaube, es gibt aber in all diesen Bereichen durchaus auch positive Zeichen. Es ist nicht so, dass alles negativ ist. Es gibt auch die positiven Zeichen, es gibt die positiven Veränderungen. Es reicht noch nicht, gar keine Frage. Aber ich glaube, man kann schon, wenn man versucht, nicht nur das Negative zu sehen, sondern auch zu sehen, wo tut sich etwas Positives und das auch zu kommentieren, darauf hinzuweisen. Ich glaube, damit kann man schon einen Beitrag leisten dazu, dass es mit der Zeit mehr Schwung kriegt. Und wir wissen nicht, was dann wirklich der Auslöser sein wird dafür, dass es wirklich zu einer Bewegung wird. Es muss zu einer Bewegung werden, sonst werden wir in der Politik keine Veränderung herbeibringen. Aber ich sehe in Österreich auch bei den Wahlergebnissen der letzten Wahlen in Salzburg, in Graz, dass Leute mit einem klaren Programm, einer klaren Idee durchaus Chancen haben, gewählt zu werden. Nicht? Und das heißt, es ist ein Bedürfnis nach einer klaren Politik. Man muss selber nicht genau diese Politik schätzen, darum geht es gar nicht. Aber es ist mehr Bewegung in der österreichischen Politik derzeit, als in den letzten 50 Jahren war. Das heißt, es geht schon auch darum, dass man sich darum bemüht, sicherzustellen, dass bei den nächsten Wahlen diese Flexibilität, diese Bewegung auch zum Ausdruck kommt. Ein Aspekt, den ich wirklich für sehr sinnvoll hielte, ich weiß nur nicht genau, wie man so eine Kampagne aufsetzt, aber wenn jemand da ist, der das gut kann, wir haben so viele Gewohnheitswähler, die einfach, weil sie immer schon so gewählt haben, auch weiter so wählen. Und das sind sehr oft alte Leute, die eigentlich auch nur aus Gewohnheit wählen gehen und sich gar nicht mehr für die Politik interessieren. Wenn die zum Beispiel zu Weihnachten ihren Enkeln die Stimme schenken und sagen, ja, ich gehe zur Wahl, ich gehe immer zur Wahl, aber ich wähle das, was du willst. Reden wir drüber, erklär mir darum, warum du willst, dass ich diese oder jene Partei wähle und ich verspreche dir, ich wähle dich. Ich schenke dir das, ich schenke dir meine Stimme, weil ich weiß, die Jugend ist unterrepräsentiert. Und es gehen viele Entscheidungen, treffen eure Zukunft. Meine nicht mehr so sehr. Ich schenke dir meine Stimme. Wenn uns das gelänge, gerade am Land, wenn uns das gelänge, dass viele Leute das machen, dann glaube ich, würde das schon eine Veränderung in der Politik bringen. Und das kann man sowohl auf der Gemeindeebene wie auch auf der Bundesebene oder Landesebene machen. Also ich glaube, es gibt schon Ideen, wo kann man noch, wo kann man das beschleunigen, wo kann man diesen Sauerteig zum Gehen bringen.
Sie hörten Ausschnitte aus der Veranstaltung Atomkraft, kein Weg aus der Klimakrise, sondern eine Sackgasse. Diese wurde vom Anti-Atom-Komitee organisiert und hat am Mittwoch, dem 6. Dezember, stattgefunden. Vortragende waren Helga Kromp-Kolb und Wolfgang Kromp.
Freies Radio Freistadt for Future. Informationen zu Aktivitäten für den Klimaschutz im Freien Radio Freistadt.